Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 116. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Für David liegt wieder ein turbulentes Wochenende hinter ihm. Er war bei der Formel 1 in Spa und das war natürlich nicht, noch längst nicht alles, was diese Woche anstand und was auch jetzt noch ansteht. Denn heute beginnt unter anderem die US Open, das letzte Grand Slam Turnier im Tenniskalender. Und auch die anderen Ligen stehen kurz vorm Start, unter anderem die NFL beginnt wieder, die HBL. Auch über das alles werden wir reden, aber auch Biathlon im Sommer fand in dieser Woche statt. Und das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich auch wieder mit David. Servus.
Ja, hallo Benny. Ich bin wieder da. Vor wenigen Stunden lag ich noch in einem viel zu kalten Schlafsack auf einem belgischen Campingplatz. Nicht ganz so weit von der Chemist Trade in Spa. Natürlich sprechen wir nachher über das Formel-1-Rennen oder das ganze Formel-1-Wochenende in Spa. Das wird so gegen Ende sein. Da werde ich so ein bisschen meine Eindrücke schildern, wie das alles so war. Ob das vielleicht empfehlenswert ist, das Ganze dann vor dem Fußballblock zu finden. Aber ich habe auch noch einen TV-Tipp für euch. Also das Dranbleiben lohnt sich heute ganz besonders. Dazu kommt noch ganz viel. Wir haben zwei große Rundfahrten im Radsport, wir haben ein paar Leichtathletik-News, Handball, Golf, Badminton, alles Mögliche ist heute dabei. Natürlich die US Open und mit denen steigen wir direkt ein, Benny. Die US Open, du hast es schon gesagt, die beginnen heute. Die ersten deutschen Spielerinnen sind schon am Start. Zum Beispiel Tatjana Maria spielt gerade Montagnachmittag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber es gab noch viele weitere News im deutschen Damentennis in dieser Woche. Zwei davon betreffen einmal Angelique Kerber und auf der anderen Seite Andrea Petkovic. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also erstmal, du sagtest schon, Tatjana Maria, die spielt gerade tatsächlich schon ihr Erstrundenspiel, ist eines der ersten Spiele, was heute stattfindet und führt gerade gegen die an 3 gesetzte Maria Sakkari übrigens mit 4-1, also stabiler Start. Damit ist sie heute übrigens auch die einzige Deutsche. Aber ja, du hast schon angesprochen, Andrea Petkovic beendet jetzt doch auch etwas überraschend und schnell ihre Karriere. Hab jetzt letztens noch ein Interview mit ihr geguckt und da sagte sie noch, ja, sie hatte sich schon oft vorgenommen, den Rücktritt anzukündigen, aber tatsächlich ist sie dann den Schritt nie gegangen. Jetzt ist es soweit, relativ spontan vor den US Open. Vielleicht hat sie, also sie sagt jedenfalls, vielleicht nimmt sie danach noch ein Turnier Europa mit, damit natürlich auch ihre Freunde und ihre Familie nochmal dabei sein können. Aber das wird dann wohl ihr letztes Grand Slam Turnier sein.
Ja, genau. Also sie hat gesagt, vielleicht wird es nochmal ein Turnier in Europa geben, je nachdem, wie sie das jetzt so ablaufen wird. Ich weiß nicht, beim Kicker oder bei der Sportschau habe ich einen Artikel gelesen, der so ihre Überfliegerkarriere dargestellt hat. Also vom Traum-Abi angefangen, ich glaube 1-2 im Abischnitt, warum genau das da jetzt im Artikel erwähnt worden ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir uns bei ihr über die Zukunft überhaupt keine Gedanken machen. Natürlich auch schon unter anderem durch die Sportstudio-Reportage im ZDF ja. Auch auf der anderen Seite des Tenniscourts zum Beispiel als Fernsehberichterstatterin oder Moderatorin aktiv gewesen. Ja, und bei Angelique Kerber müssen wir einfach sagen, herzlichen Glückwunsch, denn die wird Mutter auf jeden Fall, ist schwanger und wird demzufolge auch in den nächsten Monaten nicht auf dem Tenniscourt zu finden sein. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wie das dann danach, so in ähnlicher Weise wie das ja Tatjana Maria dieses Jahr fabriziert und das in nicht geringem Erfolg, wie das bei Angelique Kerber sein könnte. Kann man vielleicht sagen, ja.
Na klar, sowieso wie so immer, weil das natürlich, glaube ich, auch sehr individuell ist, wie man eine Schwangerschaft wegsteckt und wie schnell man dann auch wieder reinkommt in den professionellen Sport. Ich meine, man wird so ein bisschen rausgezogen von 0 auf 100 aus dem Leistungssport, aus dem Hochleistungssport und muss dann irgendwann auch wieder den Weg reinfinden. Aber erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Sie sagte auch, sie hat das, glaube ich, bei Insta ganz süß gesagt. Ich hätte liebend gerne natürlich die US Open gespielt, aber da gibt es jetzt doch etwas Wichtigeres. Und das war eine schöne Geschichte. Und wir gucken vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema gehen, auch nochmal auf die restlichen Spielerinnen und Spieler, die bei den US Open am Start sind. Bei den Männern spielen morgen zwei davon auf jeden Fall parallel. Maximilian Marterer, der Qualifikant, und Oskar Otte spielen morgen Abend um 20.15 Uhr. Otte hat mit Hurkacz da auch wirklich einen harten Gegner. Daniel Altmaier spielt eine Stunde vorher gegen Yannick Sinner, auch an 11 gesetzt immerhin. Und Peter Gojocic spielt bereits um 18.15 Uhr. Und morgen hat dann auch eben Andrea Petkovic ihr Erstrundenspiel. Was auch, ja, ein einfacheres Los hätte sein können. Aber jetzt ist es eben Belinda Bencic, auch eine gesetzte Spielerin an 13. Und Juli Niemeyer, die hat ja schon ordentlich für Furore gesorgt in diesem Jahr mit ihrem Halbfinale in Wimbledon. Leider kein Preisgeld, also Preisgeld ja, aber leider kein Preisgeld für die Rangliste. Deswegen ist sie immer noch relativ weit hinten in der Rangliste, aber spielt ja auch gegen eine Qualifikantin, gegen Sophia Kenin aus den USA.
Genau, und USA schon das Stichwort. Es gibt noch einen weiteren Abschied. Serena Williams haben wir auch schon angesprochen. Unter anderem letzte Woche wird auch ihr letztes Grand Slam Turnier spielen zusammen. Also sie wird auf der einen Seite im Einzelturnier antreten, aber auch nochmal das Doppel mit ihrer Schwester Venus Williams antreten. Die beiden haben eine Wildcard bekommen und ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es ein bisschen weiter als in die erste Runde geht. Da war es ja Harmony Tan, die dann in Wimbledon, glaube ich, die Gegnerin war in der ersten Runde, die Serena Williams schlagen konnte. Da gibt es also auch Abschiede. Das Ganze könnt ihr sehen bei Eurosport. Das ist das Zuhause für alle Grand Slam Turniere außer Wimbledon. Genau, und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Viel Spaß bei den US Open können wir schon mal wünschen und machen weiter mit den News. Ich hatte gesagt, viele Randsportarten, die im TV eigentlich eher gar keine Rolle spielen, außer es ist European Championships oder vergleichbare Events, aber das ist ja nun mal selten, sind gerade aktiv oder neigen sich schon dem Ende zu. Wir haben auf der einen Seite Badminton-WM, da gab es eine Medaille für die deutschen Mixed-Spielerinnen und Spieler. Marc Laufuß und Isabel Lohren konnten da WM-Bronze holen. Ich glaube, das Ganze wurde in Tokio gespielt. Bei der Volleyball-WM sind die deutschen Herren auch schon in der Gruppenphase mit 2 Spielen am Start gewesen. Das erste haben sie gegen Frankreich verloren. Im zweiten war man gegen Kamerun erfolgreich und da kann man auch gespannt sein, wie es da weitergeht. Und bei der Eishockey-WM der Frauen, da sieht es leider nicht ganz so gut aus. Die haben beide Auftaktspiele verloren und da geht es auch schon im dritten Gruppenspiel um den Einzug in die Hauptrunde. Also da ist noch ein bisschen mehr Spannung drin und vielleicht können sie das ganze Ding noch rumreißen. Aus dem Golf, noch Sportart, den wir auch eher weniger betrachten. Und wenn, dann sprechen wir über die hohen Preissummen an. Also ein mit 18 Millionen Dollar dotiertes Turnier, die PGA Tour Championships, also sozusagen ja auch das Abschlussturnier der PGA Tour, wenn man das so will, bei dem die Top 30 Spieler antreten, gab es jetzt das erste Mal einen Golfspieler, der dieses Turnier zum dritten Mal gewinnen konnte. Und zwar war das Rory McIlroy, der steckte eben ja, die Höchstsumme ein. Und was noch erwähnenswert ist, deswegen habe ich es eigentlich reingenommen, ist der Fakt, dass die PGA Tour so ein Konkurrenz-Liga-Angebot im Moment vor die Nase gesetzt bekommen hat. Das Ganze wird von saudi-arabischen Investoren gestützt. Das nennt sich LIV. Und es gibt schon zahlreiche Topspieler, die sich dieser Liga verschrieben haben und von der PGA dementsprechend suspendiert worden sind. Ja, also vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem Darts, der ist natürlich heute auch noch Thema in der Folge, das kommt dann später, aber echt eine schwierige Entwicklung, wenn sich da die großen Weltverbände solchen Entwicklungen gegenüber sehen und ja, die Weltelite nicht unter einem Dach zusammenkommt, das kann es irgendwie nicht sein.
Ja, definitiv, vor allem auch ein kompliziertes Thema, also ich weiß auch gar nicht, wie das mit der über die PGA läuft, ob das jetzt so eine Art Franchise ist wie bei der NFL. Dadurch kann ja zum Beispiel die NFL dann auch selbst entscheiden, oder selbst Streams anbieten zu den Spielen und dementsprechend, ja, also die PGA-Tour, keine Ahnung, aber eine erschreckende Entwicklung natürlich, wenn dann ein Investor von außen kommt und sagt, wir bauen jetzt unsere eigene Tour auf.
Ja, genau, das treibt natürlich zusätzlich noch einen Keil in die Spiele, aber ich denke, wir gucken einfach, was da die nächsten Monate bringen, das wird sich hier sicherlich in den Sport-News irgendwie widerspiegeln und natürlich informieren wir euch dann, wenn wir da mehr wissen. Ich würde sagen, Benny, geht los, vieles geht los. Im Football hast du schon angesprochen, aber auch der Handball startet diese Woche.
Ja, ganz genau. Die HBL geht am kommenden Wochenende wieder los, aber auch schon vorher beginnt es, denn es gibt ja noch den Supercup zwischen Melsungen wollte ich gerade schon sagen. Schön wär's. Ja, echt. Magdeburg gegen Kiel natürlich, das Topspiel. Und man kann natürlich auch fest davon ausgehen, dass dieser Konkurrenzkampf auch nächste Saison wieder anstehen wird. Und da wird es natürlich auch um den Titel gehen. Deswegen ist natürlich auch dieser Supercup wieder so ein Richtwert. Das findet am Mittwochabend statt um 19 ja. Uhr. Und das könnt ihr natürlich wieder auf Sky sehen. Und dann kann ich ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, welche Spiele so am Wochenende auf uns warten. Unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsungen. Ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Die Füchse Berlin gegen Frisch auf Göppingen, auch ein interessantes Spiel. Und Erlangen, Wetzlar, gut, mehr muss ich, glaube ich, nicht vorlesen. Aber auf jeden Fall geht es am Wochenende wieder los. Das ist auch schön. Und Die NFL kommt dann später noch.
Genau, das wird die vorerst letzte Handballsaison bei Sky werden. Mal gucken, was dann S-Nation ab nächstes Jahr für uns bereithält. Aber wir machen weiter in unseren Kurznews und machen mit der Leichtathletik weiter. Ja, die Nachwehen von München und die Euphorie, die damit einhergegangen ist, beherrscht natürlich immer noch unsere Sportherzen. Deswegen können wir die News aus der Leichtathletik dieses Mal recht kurz fassen. Es gab ein Diamond League Meeting in Lausanne. Das war das 11., glaube ich, in dieser Saison. Und Jakob Ingebrigtsen konnte zum Beispiel die 1500 Meter Weltjahresbestleistung wieder auf seine Kappe schreiben. Ansonsten gab es jetzt keine großen erwähnenswerten Sachen. Johann Blake ist interessanterweise in Leverkusen zweimal unter 10 Sekunden gelaufen. Das kann man sicherlich doch mal bemerken, dass der dazu überhaupt noch in der Lage ist. Und am Sonntag, das könnt ihr euch alle hinter die Ohren schreiben, ist das große E-Staff-Meeting in Berlin. Da werdet ihr dann einige Europameisterinnen und Europameister oder generell Medaillenträger dieses Jahres, sowohl aus dem deutschen Team, aber auch aus dem internationalen Starterfeld sehen. Zum Beispiel hat Gina Lückenkämper auch Noah Lyles, den US-amerikanischen 100-Meter-Sprinter, zum Antreten da überreden können. Also ich denke, das wird ein hochklassiges und spannendes Finale für Leichtathletik Deutschland und ja, vielleicht gibt es sicherlich noch Karten. E-Staff ist nie ausverkauft, leider Gottes. Also schlag zu und seid dabei im Olympiastadion. Das lohnt sich auf alle Fälle, denn dieses Jahr nochmal richtig schön den Hype mitnehmen. Gerade wenn man nicht in München dabei war, lohnt sich sicherlich, Benny. Also da hört das auf und das nächste beginnt. Die NFL ist nämlich auch gar nicht mehr so weit weg.
Ja, ganz genau. Aber nur eine kurze Frage, weil im Podcast, ja, ich glaube, das war bei Frank Buschmann im Podcast, hat Gina Lückenkämper, glaube ich, gesagt, sie sei sich noch nicht sicher, ob sie beim ISTAF dabei sein wird. Also sie soll vor Ort auf jeden Fall dabei sein, war sich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob sie teilnimmt. Rebecca Haase auf jeden Fall. Weißt du da jetzt mehr?
Ich bin auch auf dem Stand und ich denke, dadurch, dass das ja auch noch ein Weilchen hin ist, also das ist ja auch erst am Sonntag, kann sich der Oberschenkel der Nation dann auch ein bisschen erholen. Und ich weiß nicht, ob da denn schon eine Entscheidung gefallen ist. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht mitbekommen, aber ihr werdet es mitbekommen und dann spätestens am Montag werden wir euch darüber informieren, ob Gina Lückenkämper denn am Start war oder nicht, weil das ist ja somit eine der überraschendsten und freudigsten Medaillen dieser Titelkämpfe in München gewesen.
Absolut und ich würde sagen, wir gehen direkt zur NFL, denn die Preseason ist jetzt schon wieder zu Ende, die haben wir jetzt in den letzten Wochen eher weniger angesprochen. Ich glaube, wir haben gesagt, dass sie beginnt, jetzt ist sie aber auch wieder nach 4 Wochen zu Ende und in 2 Wochen geht es dann auch wieder voll los mit der Hauptsaison und endlich wieder jeden Abend, jeden Sonntagabend schön Red Zone gucken auf The Zone natürlich. Ganz interessant ist es da, ich habe noch mal ein bisschen die Ergebnisse durchgeblättert, dass die Rams, die aktuellen amtierenden Super Bowl Champions, tatsächlich jetzt die letzten beiden Spiele noch verloren haben. Zum einen gegen die einmal gegen die Texans, genau. Das ist schon mal eine große Überraschung gewesen und dann noch gegen die Bengals mit 7-16. Ohne die Spiele gesehen zu haben, finde ich das erstmal interessant als Richtwert und natürlich spannend, wie die kommende Saison dann auch startet.
Genau, da werden sich natürlich Ran und Dezorn wieder ordentlich reinhängen, da Football Deutschland mitzunehmen, also das dann ab dem 9. September, glaube ich, das müsste Freitagnacht dann irgendwie so gegen 2 Uhr sein, das Eröffnungsspiel der NFL, nicht NHL. Genau, wir machen aber weiter mit dem Basketball, da steht ja die Europameisterschaft unmittelbar da vor der Tür, wir haben noch Radsport, wir haben natürlich noch die Formel 1, da werde ich meine Vorort-Eindrücke mit euch teilen und natürlich ganz zum Schluss auch noch den Fußball, also dranbleiben lohnt sich, nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Basketball. Die Europameisterschaft, die ja auch irgendwie in ganz Europa stattfinden wird, steht unmittelbar vor der Tür. Die deutschen Vorrundenspiele werden alle in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Die komplette Finalrunde dann in Berlin. Also wenn es gut läuft, haben wir ganz viele deutsche Basketballspiele auf deutschem Boden. Und sie werden auch für alle sichtbar sein, denn Magenta Sport überträgt alle Spiele des Turniers live und alle deutschen auch kostenlos. Das heißt, es ist nicht hinter irgendeiner Paywall verschränkt, das ist doch einfach richtig so, weil wenn diese Sportart in Deutschland nochmal richtig Fuß fassen soll, die alten DSF-Zeiten, seien da angesprochen, ist es der einzige Weg, das Ganze ins Free TV zu bringen. Natürlich wird das jetzt nur im Internet möglich sein, aber immerhin ohne eine Bezahlschranke, das ist schon mal gut. Und für die Deutschen läuft es ja auch gar nicht so schlecht, Benny. Also vielleicht ist da das Ziel Medaille doch gar nicht so hoch gegriffen.
Ja, also natürlich erstmal die Erwartungen nicht so hochschrauben. Ich bin jetzt auch gar nicht so sicher, wie der Kader aussieht. Ich weiß auch nicht, wie es um Dennis Schröder steht. Ich glaube, die Geschichte war ja, dass er, glaube ich, nicht teilnimmt. Aber immerhin konnte man Serbien jetzt schlagen, in der WM-Quali noch. Und die haben ja unter anderem den Topstar aus der NBA mit Doncic im Team. Und diese Mannschaft, auch gespickt mit ein paar echt hervorragenden Spielern, konnte Deutschland schlagen. Natürlich ein toller Richtwert. Und da sieht man auch wieder, dass es natürlich nur über das Team gehen kann. Ich glaube, es gibt viele Ausfälle zu beklagen. Bei der deutschen Mannschaft, auch für die anstehende Turnier. Dementsprechend kam das jetzt auch so ein bisschen aus heiterem Himmel.
Genau, also Slowenien, immerhin die Europameister. Sorry. Ich glaube, das ist Serbien gesagt.
Ja, so. Sorry.
Auf dem Balkan kann man manchmal durcheinander kommen. Nee, Dennis Schröder hat auf jeden Fall gespielt und Benni, ja, was denn?
Ja, ich fand es ganz lustig, weil ich vor der Aufnahme bereits Kroatien gesagt habe, weil ich immer dachte, dass Doncic Kroate wäre.
Vielleicht haben alle durch.
Jetzt habe ich gerade eben Serbien gesagt, eigentlich ist es Slowenien. Schade.
Ja, sehr schön. Alles schöne Länder. Noch ist ja Sommer und die Reise lohnt sich auf jeden Fall. Dennis Schröder ist dabei und die Basketball-Europameisterschaft wird auch mit ihm stattfinden, soweit ich das mitbekommen habe. Es wurden unter anderem jetzt noch Leon Kratzer und David Krämer aussortiert. Also so ein paar Kaderverschiebungen gibt es im Vergleich zu den letzten Jahren. Bei den aktuellen Europameister zu schlagen, ist erstmal ein Wort. Allerdings gibt es ja auch den einen oder anderen NBA-Profi, der bei anderen europäischen Nationen spielt. Es sei nur Jokic und Antetokounmpo genannt. Also das wird wirklich ein hochklassiges Turnier und auf jeden Fall das Reinschauen in die deutschen Spiele wird sich auf alle Fälle lohnen. Das heißt, die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert kämpft natürlich um eine Medaille und ja, das Einziehen in die Hauptrunde in Berlin ist auf jeden Fall, ja, erwartbar auf jeden Fall. Das kann man sagen.
Ja, definitiv. Und ich bin selber gespannt. Ich freue mich auf die Übertragung. Die letzten Länderspiele, muss ich ganz ehrlich sagen, aus dem Basketball sind bei mir schon einige Jahre her. War, glaube ich, auch eine Weltmeisterschaft damals. Das ist echt schon ein paar Jahre her. Aber ich freue mich drauf, gerade weil es jetzt kostenlos zu sehen ist. Sonst wär ich, glaube ich, ein bisschen zu geizig gewesen für Magenta Sport für den Monat.
Genau, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie sich das bei der Basketball-Europameisterschaft so entwickelt und springen nach Ruhpolding, einem Ort, der uns ja doch eher im Winter begegnet. Und da wurde nicht irgendwie Ski gesprungen auf den Zürnbergschanzen, die haben, glaube ich, gar keine Matten, sondern es gab Biathlon. Benni, du darfst uns berichten, unter anderem von einem neuen Wettkampfformat, was das erste Mal ausgetragen wurde.
Ja, ganz genau, aber erstmal, ich glaube, das war das erste Mal, dass die Sommerweltmeisterschaften im Biathlon in der Breite ausgetragen worden sind, beziehungsweise nicht ausgetragen, sondern übertragen worden sind. Die ARD und ZDF haben beide insgesamt alles gezeigt, live im TV, was natürlich erstmal ja eine tolle Sache ist für den allgemeinen Zuschauer. Und wie du schon richtig sagtest, gab ein neues Format, was jetzt auch wahrscheinlich im Winter eingeführt wird, mit dem Supersprint. Ein interessantes Format, ein sehr schießlastiges Format, was erst eine Quali vorsieht. Die Top 30 aus der Quali qualifizieren sich dann für das Hauptfeld, also für den Supersprint an sich. Und dann wird auf 7,5 Kilometern mit 4 Schießen, also wie gesagt, ein sehr schießlastiger Wettbewerb, der Sieger dann ermittelt. Und es war ein sehr spannendes und dementsprechend auch sehr kompaktes Rennen, was nicht so so lang geht, was ich natürlich auch mal erstmal gut finde. Und durchaus auch mit tollen deutschen Ergebnissen, denn direkt im Supersprint krönte sich Philipp Horn zum Sommerweltmeister. Nur 2 Schießfehler am Ende vor Sebastian Samuelsson und Peppe Femling, die beiden Schweden auf 2 und 3. Und auch Justus Strelo, der ist uns ja auch schon im Winter mehrfach begegnet, mit dem ein oder anderen Top-Ergebnis. Der wurde Vierter. Leider 3 Fehler beim ersten Schießen, danach dann 3x0. Das heißt, direkt am Anfang hat er sich da einen Podestplatz leider verschossen. Navrat auch noch auf 6, Entschuldigung. Und Lukas Fratscher auch auf 8, der ehemalige IBU-Sieger. Bei den Damen im Supersprint gewann Dorothea Viera. Da gab es einen italienischen Doppelsieg. Lisa Vitozzi, die ja gerade, ich glaube, im Stehen große Probleme hatte in der vergangenen Saison, landete auf Platz 2 und auf 3 die Finnin Nastasia Kinunen. Die kennt man wirklich nicht, wenn man nicht ganz tief drin ist im Biathlon-Zirkus. Juliane Frühwirth, die durfte ja auch wieder ein paar Erfahrungen sammeln im Winter, wurde 8. Anna Weidel auf 9 und Janina Hettich auf Rang 10. Dann fanden auch noch 2 Sprints statt und 2 Massenstarts. Das halte ich jetzt aber kurz. Sebastian Samuelsson gewann jedenfalls den Herrenmassenstart und den Sprint. Pepe Femling wurde im Sprint noch 2. Aus deutscher Sicht im Sprint Lukas Fratscher mit einem tollen 5. Platz, Johannes Kühn mit einem 6. Platz, Justus Strelo auf 10. Bei den Damen gehen wir da auch nochmal kurz ein. Lisa Vitozzi krönte sich da zur Weltmeisterin im Sprint vor Marketa Davidova, die Weltmeisterin aus von der Pokljuka vor 2 Jahren. Denise Herrmann auf 6 und Frühwirth und Vogt auf 9 und 10. Und bei den Massenstarts gewinnt nochmal Dorothea Viera. Denise Herrmann, toller Sommer jetzt wieder.
Im Winter lief es ja nicht immer so rund.
Genau, die hatte dann, glaube ich, gegen Ende noch eine bessere Phase. Jetzt zeigt sie aber gute Frühform. Gut, das sind auch noch ein paar Monate. Aber Denise Herrmann konnte auch noch mal ein Podest feiern mit Rang 2. Sonst war da leider niemand mehr unter den Top 10 aus deutscher Sicht. Aber im Massenstart der Herren etwas überraschend. Roman Rees hinter dem Sieger Sebastian Samuelsson auf 2. Martin Ponsiluoma auch noch auf 3, der andere Schwede. Johannes Kühn auch noch in den Top 10 und Lukas Fratscher auf Rang 10. Also viele Top-10-Plätze, einige Podestplätze aus deutscher Sicht. Und Deutschland ist auch tatsächlich mit vollem Team angereist. Da versuchen natürlich Marc Köchner und Co. gerade auch so ein bisschen schon mal einen Einblick zu gewähren, wer dann vielleicht im kommenden Winter regelmäßig natürlich dabei sein wird.
Genau, und Samuelsson schreiben wir uns ganz oben auf den Zettel für die Weltcup-Favoritenrolle, so wie sich das anhört.
Ja gut, also wie gesagt, gerade viele Franzosen waren auch nicht da, auch viele Norweger waren nicht da. Also natürlich nur ein Richtwert, aber dass der ein guter Mann ist und auch immer für einen Weltcup-Sieg gut ist, das haben wir auch schon oft gesehen.
Genau, sind ja auch keine 3 Monate mehr hin, dann geht das auch endlich wieder richtig los.
Gott sei Dank.
Dann ist die Radsportsaison ja auf jeden Fall schon vorbei. Die ist allerdings noch in vollem Gange. Die Vuelta de España ist ja schon mindestens zur Hälfte vorbei. Und da sieht es im Moment so aus, dass Remco Evenepoel führt vor Enrique Mas und Primoz Roglic, der das Ganze ja schon mehrmals gewinnen konnte in Spanien. Es ist inzwischen kein deutscher Fahrer mehr in den Top 100. Und ja, das ist unter anderem damit zu begründen, dass Nikias Arndt leider Corona-bedingt das Aus von der Vuelta bekannt geben musste. Der ist also abgereist, hat, glaube ich, auch seinen Teamkollegen und Zimmerkameraden noch mit angesteckt. Das heißt, das Team hat da so ein bisschen gelitten. Aber wie gesagt, das ist ja also generell erstmal ein Phänomen, was wir bei der Tour de France auch beobachten konnten. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie das bei anderen Rundfahrten davor dieses Jahr oder auch in den letzten Jahren schon war. Aber ja, auch die Tour war wirklich Corona geprägt. Und mal gucken, was das jetzt bei der Vuelta noch so gibt. Evenepoel, wie gesagt, im Moment führender, aber mit Roglic muss man auf jeden Fall immer rechnen. Da kommen auch noch einige Bergetappen. Morgen zum Beispiel ist ein Einzelzeitfahren. Das bleibt also spannend. Und wir haben auf der einen Seite natürlich Adam Yates und Simon Yates. Die darf man manchmal verwechseln. Immer wenn man Yates liest, muss man erstmal überlegen, welcher von den beiden ist das jetzt. Der 6. der Welterwertung ist Simon Yates und sein Bruder Adam, der konnte die Deutschlandtour gewinnen. Die war nämlich auch am vergangenen Wochenende 4 Etappen plus Prolog von Weimar bis in den Schwarzwald über Marburg. Also bei mir hier durch die Stadt. Und es war richtig gute Stimmung. Werbung für den deutschen Radsport. ARD und ZDF haben im Wechsel übertragen. Georg Zimmermann wurde im Gesamtklassement 4. und Emanuel Buchmann 16. Weitere Deutsche dahinter noch. Aber das waren so eine Menge beim Heimrennen, dass man die gar nicht alle aufzählen kann. Auf jeden Fall wieder gut, dass die Veranstalter auch sehr glücklich waren mit diesen 5 Tagen. Und das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Vielleicht würden die generell die komplette Länge dieser Rundfahrt noch ein bisschen mehr. Also auch 7 oder 8 Etappen könnte ich mir da durchaus vorstellen. Mal sehen, wohin die Reise da geht. Auf jeden Fall wieder gut dafür, dass es vor ungefähr 10 Jahren überhaupt gar keine Deutschlandtour mehr gab, geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. So, das vom Radsport. Nach der Pause geht es dann weiter mit Darts, meinen Vororteindrücken aus Spa vor dem Formel-1-Wochenende und natürlich auch noch dem Fußball. Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem vorletzten Teil. Und in dem werden wir natürlich über das Formel-1-Wochenende sprechen. Die Sommerpause ist vorbei. Ja, der Weltmeister zeichnet sich ab. Was ich so am Wochenende erlebt habe im belgischen Spa-Francorchamps, werde ich nach dem Darts-Teil erzählen, Benni. Denn da geht's los mit der Women's Series, die ein Turnier in Deutschland veranstaltet hat. Und was dabei rumgekommen ist, kannst du uns jetzt mitteilen.
Ganz genau, die Women's Series, wie gesagt, so gesehen die Frauentour des Dartsports, fand in Deutschland statt an einem Wochenende. Nicht nur ein Turnier, sondern 4 Stück wurden in 2 Tagen ausgespielt. Und natürlich war das auch die Chance für ein paar Damen, mal so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Das machte aus deutscher Sicht vor allem Stefanie Rennoch. Einige, die im Dartsport ein bisschen drin sind, die werden sie vielleicht vom Namen her kennen. Einige DDV-Turniere schon gewonnen. Definitiv eine der besten Frauen aus Deutschland. Konnte auch einmal sich ins Halbfinale spielen als erste deutsche Frau jemals und auch nochmal ein Achtelfinale erreichen. Aber, naja, das Highlight dieser Women's Series war Bo Greaves, die 18-Jährige, die ja auch im Januar die Frauen-WM gewonnen hat. Und das war unglaublich, wirklich. Also 4 Turniere, 4 Siege von ihr. Man muss dazu sagen, sie hat bisher eher WDF-Turniere in diesem Jahr gespielt und auch, glaube ich, schon, ich glaube auch schon 8 Stück davon gewonnen. Und geht jetzt das erste Mal zur Women's Series in diesem Jahr und gewinnt direkt am Wochenende alle 4 Turniere. Dazu gesagt sei, Fallon Sherrock war nicht am Start, dafür war aber Lisa Ashton am Start, Dieter Hedman, alle großen Namen sonst waren am Start. Fallon Sherrock war währenddessen bei der World Series, wurde ja zu allen Turnieren in diesem Jahr eingeladen von der PDC, bei der PDC World Series Tour. Und aber das kann dir natürlich auch noch auf die Füße fallen, denn Bo Greaves hat 4 Turniere von 16 gespielt, ist jetzt dennoch auf Platz 4 schon in dem Ranking. Die Top 2 qualifizieren sich, wie gesagt, für die Weltmeisterschaft. Und Sherrock ist gerade auf 2 mit 5.800 Pfund, Bo Greaves bei 4.000 Pfund auf Rang 4. Wenn da am letzten Wochenende der Women's Series, ich glaube im Oktober, Bo Greaves nochmal so ein Wochenende fährt, auch wenn Fallon Sherrock da ist, dann kann das vielleicht sogar noch zur Weltmeisterschaft reichen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch schon in 4 Monaten. Also ich weiß nicht, wann da die Frist endet für die Weltmeisterschaft. Bis wann muss man denn da diese Platzierung erreicht haben?
Na, wie gesagt,
wann ist das Cut-Datum?
Ich bin mir nicht sicher, wann das letzte Wochenende der Women's Series ist. Es findet nur noch 1 statt. Das heißt, 4 Turniere sind es noch, soweit ich weiß. Und danach stehen so gesehen die Top 2 dann natürlich auch fest. Und ganz interessant, weil, also es muss, ich glaube, das Wochenende muss auf jeden Fall vor dem Grand Slam im Oktober sein, weil die Erstplatzierte des Rankings sich auch noch für den Grand Slam qualifiziert. Also ein Startplatz bei der Weltmeisterschaft und beim Grand Slam, ziemlich interessant. Das eröffnet natürlich auch für die Frauen ganz neue Chancen.
Ja, genau. Und für die Fans auch einfach die Möglichkeit, neue Gesichter kennenzulernen.
Ja, definitiv. Wobei es da mittlerweile ja auch so eine kleine Top 4 gibt, kann man, glaube ich, sagen.
Das stimmt, ja.
Mit Lisa Ashton, Fallon Sherrock. Jetzt Bo Greaves. Das wäre natürlich interessant, sie mal bei einem PDC-Turnier zu sehen, weil die wirklich alles im Grund und Boden macht. Aber es macht Spaß. Und da geht sicherlich noch was am letzten Wochenende.
Genau. Wie in der Formel 1 auch in Zandvoort am Wochenende steht der große Preis der Niederlande bevor. Max Mania wird in Ekstase verfallen und es gibt einige, mit denen ich die Tribüne geteilt habe am Wochenende, die sicherlich auch an den Dünen der Niederlande am Wochenende ihren Max, Super Max feiern werden. Und Benni, ich war in Spa und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, dann versuche ich dich da mal ein bisschen da durchzugeleiten. Vielleicht erstmal, um so ein bisschen die Stimmung da einzufangen, weil viele werden ja nicht wissen, wie so rund um das Rennwochenende da so die Stimmung ist, wie das da auf dem Campingplatz zurechtgeht. Wie habt ihr denn da eigentlich die Tage oder auch die Nächte vor allem verbracht? Und wie wirkte das so auf dich? Weil es war ja auch dein erstes Formel-1-Wochenende vor Ort.
Genau, also natürlich muss man sagen, dass die meisten Rennstrecken, gerade was so die Traditionsrennstrecken angeht, mitten in der Pampa liegen. Das heißt, du hast nicht wirklich größere Städte in der Nähe, wo du dich am Hotelkapazitäten bedienen kannst. Und wenn du das doch tust, dann wirst du ein armer Mann, weil das kann man nicht so gut bezahlen. Wir haben jetzt für die Tickets, ich weiß nicht, ich glaube 150 Euro die Bronze Area, also alles, was nicht wirklich Tribüne ist, kann man dann an Hangtribünen sitzen und sich um die ganze Strecke verteilen. Das heißt, du hast auch nicht jeden Tag den gleichen Platz, sondern kannst dich so ein bisschen frei bewegen an der Strecke. Kann ich wirklich empfehlen, gerade Spa ist ja so eine sehr weitläufige Strecke, die längst im ganzen Rennkalender. Wir selbst waren jetzt auf dem Campingplatz, das kostet dann, glaube ich, nochmal ungefähr 150 obendrauf, aber das ist dann für die ganze Gruppe, mit der du zusammenkämpfst, kämpfst. Du kämpfst natürlich auch um die Duschplätze, die es auch nicht immer reichlich gibt auf dem Campingplatz. Genau, also bis zu 5 Leute dann auf einem Campingspot und ja, Toiletten, naja, Duschen waren super, das muss man wirklich sagen. Die Schlange dementsprechend lang. Die Preise vor Ort unheimlich teuer, also so Verpflegung, Essen, Trinken, wirklich heftig. Aber die Stimmung auf dem Campingplatz dafür super reichlich. Holländische und englische Fans vor Ort, die gute Musik gemacht haben. In unserem Bereich jetzt nicht ganz so viel, das heißt, ja. Man konnte einigermaßen gut schlafen, wenn man denn dann ja, unterm Schlafsack noch ein bisschen was anhatte, denn nachts wurde es durchaus frisch, wir hatten ja wechselhaftes Wetter, die Sonne kam wirklich nur ja, am Samstagabend und am Sonntag raus, dafür dann aber richtig, das hat man unseren Sonnenbrandgesichtern dann heute Morgen auch angesehen. Also die Stimmung und das Rundrum waren auf jeden Fall schon mal perfekt, um ein tolles Wochenende zu erleben.
Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut und natürlich, ich habe mir das Wochenende auch angesehen und ja, wir wurden ja Teil von ja, Max Mania, kann man glaube ich wirklich sagen. Ich meine, ich glaube, er ist von 14 gestartet und hat bereits nach 5 Runden 7 Plätze gut gemacht. Am Ende auch wieder ungefährdeter Sieg, ich glaube, der 9. Saisonsieg. Wie kann man diese Eindrücke da vor Ort mitbekommen? Hast du davon viel mitbekommen? Und vor allem, wie hat natürlich auch das Publikum reagiert?
Genau, also vorneweg muss man sagen, am Freitag und am Samstag war eigentlich komplett immer bewölktes Wetter. Es gab so leichter Nieselregen, das heißt allerdings nicht automatisch, dass irgendwie gleich die Intermediates aufgezogen worden sind. Außer am Ende, ich glaube von FP2 am Freitag wurden dann die Regenreifen ausgepackt, das hat man dann schon gemerkt. Das war das Problem. Du musst natürlich auch immer gucken, wenn du auf diesen Hangtribünen sitzt, dass du irgendwie Informationen bekommst, wie es so steht insgesamt. Natürlich gibt es dann so große Leinwände, da muss man dann allerdings auch schon mal mindestens 100 Meter dran sein, damit man da was lesen kann. Dazu kommt noch, dass die Streckenbeschallung sehr, sehr schlecht ist, wenn du auf diesen Hangtribünen sitzt. Das heißt, du kriegst vom Streckensprecher oder von der Musik, die da gespielt wird oder so, fast gar nichts mit. Das heißt, du musst dich auf dein Internet verlassen, was Gott sei Dank einigermaßen gut funktioniert hat. Das heißt, wir hatten ein Live-Timing offen und gerade im Qualifying konnten wir dann gucken, wie sich das alles verhält, wer noch auf schnellen Runden ist oder auch im Rennen. Im Qualifying kam dazu noch die Problematik, dass wir wirklich, wirklich richtig heftiges Chaos mit den Startpositionen hatten. Es gab ja ganz viele Strafen. Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Zhou, Schumacher und Tsunoda sind alle von Back of the Grid gestartet und dazu noch Bottas, der allerdings nicht ganz so viele Strafen bekommen hatte wie die anderen. Das heißt, alle, die ich eben genannt habe, außer Bottas, sind im Qualifying noch um die Position ab 14 gefahren. Und Bottas war auf jeden Fall 13. am Start. Und alle anderen sind ihr normales Qualifying gefahren. Und das Ganze so im Qualifying parallel im Kopf noch im Kopf zu haben und das, obwohl die Leinwand vor dir nicht zeigt, wer gerade wie unterwegs ist, weil ja auch immer nur 2, 3 Zeiten eingeblendet sind, war teilweise schon ganz schwierig, aber dennoch ist das Spektakel natürlich da. Du hast noch die ganzen Rahmenrennen, Formel 3, Formel 2, Porsche Supercup natürlich, der eignet sich auch mehr für das gerne oder ein oder andere Schläfchen, weil die so einen schönen beruhigenden, aber doch sehr lauten Motorensound haben. Das heißt, Qualifying-Ergebnis natürlich Verstappen vor Sainz und Perez. Es sind viele Holländer da, das muss man sagen, hat man doch im Rennen gemerkt. Mercedes-Fans und auch Ferrari-Fans, auch wenn die nicht ganz so viel zu feiern hatten an diesem Wochenende, werden jetzt nicht schief angeguckt, aber Toto Wolff ist sehr, sehr unbeliebt. Es gab zahlreiche Buß, auch im Rennen. Das war, ja, also ich fand schon wieder nicht so gut, weil es wirklich relativ einseitig war. Auf der anderen Seite wurden dann schon aber auch gewisse Überholmanöver von den Piloten dann befeuert. Also es ist nicht ganz so ambivalent wie im Fußball, dass man die Fanlager komplett trennen muss, auch wenn es eine eigene Verstappen-Tribüne gibt. Aber ja, das Rennen hat geliefert und ich weiß nicht, was du mitbekommen hast. Du kannst ja erstmal deine Eindrücke schildern. Machtdemonstration, Max Verstappen ohne Frage. 26 Punkte, schnellste Runde, Rennsieg. Da war nichts zu machen. Und auch der Zweite in der WM ist nicht mehr Leclerc, sondern Perez.
Ja, ganz genau. Also am Ende war es ja auch ein ungefährdeter Doppelsieg sogar für Red Bull. Und ja, das war schon sehr schade. Am Ende hat man sogar fast die Angst gehabt, dass Sainz noch sein Podium verliert und Ferrari doing Ferrari things. Das war wieder ein typisches Wochenende. Ich weiß nicht, inwiefern man das da auf der Tribüne mitbekommen hat, aber ja, Charles Leclerc hat ja tatsächlich während des Qualifyings die falschen Reifen aufgesetzt und hat dann so gesehen bei der Ausfahrt auf die Strecke gefragt, wait, was sind das für Reifen? Und da kam dann aus der Box nur, ja, das war ein Fehler, sorry. Das hat wieder hervorragend reingepasst in das Ferrari-Bild. Leclerc dann auch noch früh, glaube ich, während des Rennens direkt in die Box muss, weil da irgendeine Kleinigkeit passiert ist. Ich weiß nicht, irgendeine Kleinigkeit ist, glaube ich, abgefallen oder so. Wodurch er natürlich direkt in Rückstand war. Er hatte ja auch ebenfalls eine Aufholjagd zu tätigen, wie Verstappen, während Verstappen da wie so ein Uhrwerk eigentlich an den Fahrern vorbeimanövriert ist, musste ja Leclerc tatsächlich wieder sehr kämpfen. Am Ende war es, glaube ich, sogar ein sechster Platz, weil er ich glaube, es war ein Fünfter, aber wegen einer 5-Sekunden-Strafe wurde er dann Sechster hinter Alonso. Auch wieder sehr bitter. Also typisch Ferrari kann man da nur sagen. Russell wieder mit einem sehr soliden Rennen, habe ich, glaube ich, im Kopf. Alpine generell, mich erstaunt das Team Alpine in dieser Saison irgendwie Woche für Woche, weil wie konstant im Qualifying und im Rennen man wirklich in diesen Gefilden zwischen Platz 5 und 8 sich bewegen kann. Das ist von beiden Fahrern hervorragend und ich bin echt gespannt, wer da dann Alonso ersetzen wird.
Ja, ich war ja mit so einer kleinen Fangruppe von Starting Grid hier, dem Formel-1-Podcast bei meinsportpodcast.de dabei. Schöne Grüße an Dennis Lewandowski, der Alpine-Ultra. Der hat mich auch so ein bisschen zum Alpine-Ultra gemacht, glaube ich, dieses Wochenende. Das war wirklich spektakulär, was die beiden da hingezimmert haben. Alonso natürlich mit dem einen Crash dagegen Hamilton, der recht früh ausgeschieden ist im Rennen, ebenso wie Bottas, der sich mit Latifi angelegt hat. Und wir waren so die einzigen Stimmungsmacher, das heißt auf der Chemist Wait, also direkt nach Rouge, die lange Gerade, auf der wir standen, da haben wir teilweise auch die Laolas angesagt und haben auch die Fahrer, die sonst nicht so bejubelt werden. Also Nicolas Latifis Blick bei der Drivers Parade, als wir alle Latifi gebrüllt haben, ich glaube, so wurde er noch nie angefeuert und nicht mal in Kanada, hat nicht viel gebracht. Allerdings haben die Alpine-Manöver wirklich für Furore gesorgt. Wir hatten einmal drei Leute nebeneinander auf der Chemist Wait, Esteban Ocon überholt zwei Leute. Spektakuläres Rennen von ihm und auch Fernando Alonso, der ja natürlich auch noch an Charles Leclerc vorbeikommt wegen der 5-Sekunden-Strafe. Und hier kann man wieder so ein kleines Schnippchen schlagen, denn diese 5-Sekunden-Strafe ist dadurch entstanden, dass Charles Leclerc in der Boxengasse zu schnell gefahren ist. Mhm. Dieses Auto hat einen Sensor, wie schnell das Auto fährt. Man nennt es dann auch Tachometer auf dem Lenkrad, wie schnell das Auto unterwegs ist. Und dieser Sensor war kaputt. Warum? Weil Max Verstappens Abreißvisier direkt vor den Sensor des Ferraris geflogen ist. Das könnte man jetzt schon als indirekte Konkurrenzbeeinflussung sehen. Aber in dem Fall ist es wirklich einfach Pech und das hat dann eine 5-Sekunden-Strafe zur Folge. Das kam dann auch erst nach dem Rennen raus. Dazu kommt noch, dass ich ja gar kein Teamradio an der Strecke gehört habe, weil das einfach technisch nicht möglich war da an der Strecke. Das heißt, wir haben auch den ganzen Funk zwischen Alonso und Hamilton nicht mitbekommen.
Das war auch lustig.
Auch was bei Verstappen vorne mit abging, nicht wirklich. Sainz holt natürlich 15 Punkte für Ferrari, aber das ist wirklich ein desaströser Auftritt von Ferrari gewesen. Natürlich auch mit hämischem Klatschen und Gelächter auf der Tribüne verbunden, weil dann natürlich alle Red Bull Mania sind. Man sieht noch relativ viel McLaren, die hatten ein richtig enttäuschendes Wochenende, Lando Norris und Daniel Ricciardo nur auf 12 und 15. Ricciardo hatte seinen Abschied von McLaren bekannt geben müssen, muss man ja auch sagen. Alonso wird nächstes Jahr bei Aston Martin fahren und natürlich gibt es da reichlich Gerüchte. Natürlich sind wir auf der einen Seite da bei den Kollegen von Starting Grid gut aufgehoben. Wir werden euch allerdings auch informieren, wie das so läuft. Aber das ist noch nicht genug der freudigen Nachrichten, denn Sebastian Vettel hat auch ein tolles Rennen gemacht. Im Aston Martin fuhr der Deutsche auf Rang 8 und holte sich 4 Punkte ab vor Pierre Gasly und Alexander Albon, der sensationellerweise im Williams dank einem 6. Qualifying-Platz auch noch 10. wurde und somit einen Punkt für Team Williams abstaubt, das jetzt in der Konstrukteurswertung insgesamt bei sage und schreibe 4 Punkten steht, weiterhin letzter. Red Bull meilenweit vor Ferrari, vielleicht kommt Mercedes sogar noch ran und wird Zweiter. Das wird richtig peinlich für Ferrari. Alpine baut natürlich den Vorsprung auf McLaren weiter aus und in der WM ist Perez jetzt an Leclerc vorbeigezogen und neuer WM-Zweiter. 5 Punkte sind die beiden auseinander, aber Verstappen ist fast 100 Punkte schon davor. Das heißt, Leclerc sollte jetzt eher so aufpassen, dass er nicht noch von Russell oder Sainz geschnappt wird. Die beide nur ein einziger Punkt trennt, Sainz und Russell. Also es bleibt weiter spannend. Sandford ist das nächste Wochenende und das wird stimmungsmäßig sicherlich nicht minder erfolgreich. Spektakulär und vor allem im Free-TV zu sehen. Das heißt, bei RTL am Sonntag seid ihr da richtig aufgehoben. Spa gibt es auch nächstes Jahr wieder. Die Rotation ist wohl angedacht, zusammen mit Paul Ricard in Frankreich. Also es war auf jeden Fall ein lohnenswertes Wochenende und es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das freut mich natürlich zu hören. Ich habe auch echt viele tolle Bilder auf Social Media gesehen. Das könnt ihr euch natürlich auch angucken. Das hast du wahrscheinlich auch bei onthepitch-pod auch retweetet, oder?
Genau, ich lade nochmal ein bisschen Bilder auf meinem privaten Profil hoch. Vielleicht, das kriegen wir schon auf die Reihe. Genau, oder ich mache nur Stories in die Story-Highlights generell. onthepitch-pod, Twitter, Instagram, guckt da gerne mal rum. Vor allem bei Twitter habe ich ein paar Fotos geteilt. Da seid ihr also richtig aufgehoben, gerade wenn ihr euch die Starting-Grid-Bubble ein bisschen durchklickt. Kommt da gut was bei rum. Sei es aber genug, weil wir sind ja kein Formel-1-Podcast, wir behandeln ja alles, deswegen machen wir nach der Pause natürlich noch weiter, nicht nur mit meinem TV-Tipp, den ich noch für euch habe, es geht um Olympia 1972, sondern auch um den Fußball, denn auch da haben wir einiges zu besprechen. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir hatten natürlich wieder reichlich Bundesliga-Action am Wochenende. Ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, habe aber durchaus einige Highlights mitbekommen. Nicht zuletzt dank des phänomenalen Auftritts von Jan Sommer. Da kommen wir allerdings gleich noch drauf zu sprechen. Benni, es gibt so einen alten Bayern-Co-Trainer, der im Winter nach Katar fliegt. Was ist denn da los?
Ja, Hansi Flick hatte angekündigt, dass Hermann Gerland tatsächlich, also langjähriger Co-Trainer bei den Bayern unter anderem, dass der tatsächlich mit nach Katar zur Weltmeisterschaft fliegen soll, als Co-Trainer, auch so ein bisschen als, ja, als erfahrener Mann natürlich, der dann sicherlich auch die Jüngeren unter den Spielern ein bisschen leiten kann. Finde ich einen ganz interessanten Weg. Ich bin gespannt, welche Rolle er da so einnehmen wird und war so ein bisschen verwirrt vorhin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wüsste aber nicht, warum man das nicht ausprobieren sollte.
Genau, klingt jetzt erstmal nicht nach der schlechten Idee. Dazu hat man jetzt noch das Trikot veröffentlicht, das die Herrenmannschaft bei der WM tragen wird und auch die Damen nächstes Jahr tragen werden bei der Weltmeisterschaft. Das ist so ein schwarzer Streifen in der Mitte, sonst recht weiß gehalten. Das Heimtrikot, das Auswärtstrikot haben Herren und Damen dann nicht zusammen. Das heißt, bei den Damen bleibt es dabei dem grünen Türkiston und bei den Herren wird es das klassische schwarz-rot Auswärtstrikot. Also das steht jetzt auch schon fest für die Weltmeisterschaft. Ansonsten können wir noch sagen, dass jetzt unter der Woche DFB-Pokal steht. Ansteht die beiden übrigen Turniere, Turnierpartien von Leipzig und Bayern steht ja noch aus. Die sind als die anderen Erstrundenpartien ausgetragen worden im Supercup dabei gewesen. Das heißt, zwei Partien sind jetzt noch übrig. Das wird am Dienstagabend um 20.46 Uhr wegen der Klimaschutzminute des DFB Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig sein. In Leipzig, weil in Ottensen Idioten wirklich den Ausweichplatz, auf dem gespielt werden sollte, mit Gift verunreinigt haben, sodass jetzt Leipzig ein Heimspiel austrägt, obwohl es eigentlich Ottensen Heimrecht hat. Ähnlich geht es Viktoria Köln, die können allerdings im Ausweichstadion spielen. Ausverkaufte Rhein-Energiestadion 50.000 gegen die Bayern am Mittwochabend, Benni. Siehst du da Chancen für die beiden Underdogs?
Ja, also bei der Frühform, mit der der FC Bayern momentan aufläuft, gehe ich da nicht auch davon aus, dass Fortuna Köln da irgendwas zeigen kann. Und Ottensen ist, glaube ich, auch von der Liga her doch noch ein bisschen weiter unten einzuschätzen. Viktoria Köln, genau. Was habe ich gesagt?
Fortuna Köln.
Das tut mir leid. Die gibt es aber auch.
Das ist richtig.
Jedenfalls, genau, Leipzig ja, findet ja auch so langsam, glaube ich, anscheinend in die Saison, hat ja am Wochenende gegen Wolfsburg auch deutlich besser performt, wird da, glaube ich, auch keine Probleme haben.
Genau, dann gehen die beiden relativ glatt durch und ich nehme an, die Auslosung für die zweite Runde ist dann auch schon direkt danach. Es wurde aber auch noch mehr ausgelost unter der Woche und zwar die Gruppen der deutschen Mannschaft oder generell alle Gruppen im Europapokal. Wir beginnen mit der Europa Conference League. Köln hat sich ja sensationellerweise noch im Rückspiel durchsetzen können, ist also in der Gruppenphase dabei in unserem allerliebsten Wettbewerb zusammen mit Nizza, Partizan Belgrad und dem ersten FC Slowako, der nicht aus der Slowakei, sondern aus Tschechien kommt. Ansonsten natürlich so einige Traditionsmannschaften da vertreten, wie irgendwie die Florentina, Villarreal, Austria Wien, aber muss man jetzt, glaube ich, nicht so den Fokus drauf setzen. Viel interessanter sind die Europa League-Gruppen. Benni, wie siehst du denn da die Chancen der deutschen Mannschaften?
Ja, also Moment, ich muss erstmal kurz hier was aufmachen, denn die Gruppen grundsätzlich sind erstmal sehr interessant, finde ich. Wenn wir da auf Union gucken, das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe sogar, mit Malmö, Braga und Saint-Gilloise, so heißen sie, aus Belgien. Ich würde sagen, mit Braga und Malmö ist man sich fast auf einer Höhe. Saint-Gilloise sollte man dann wahrscheinlich schlagen. Ist eine spannende Gruppe, wo tatsächlich eigentlich jeder theoretisch weiterkommen könnte. Und ja, Freiburg hat tatsächlich eine härtere Gruppe abbekommen. Also Piräus und Nantes sind wirklich zwei sehr starke Gegner für eine Europa-League-Gruppe. Karabakh sollte man da natürlich schlagen, aber das Freiburg in dieser Form und mit diesem Kader kann auch da weiterkommen, ohne Frage.
Genau. Währenddessen darf Cristiano Ronaldo oder eben nicht, je nachdem, ob er noch den Absprung schafft, mit Manchester United gegen Sheriff Tiraspol antreten, San Sebastian. Also wird er auch spanische Bekanntschaft wieder machen. Es gibt wirklich interessante Gruppen, auch Bodo Glimt zum Beispiel mit PSV Eindhoven und Arsenal zusammen in der Gruppe. Also auch da Spannung, was dann RTL da produzieren darf. Und in der Champions League bahnen sich wirklich interessante Dienstagspartien an. Das wird sich auch relativ gut ausgleichen, was das Prime-Exklusivspiel angeht. Ich glaube, so zweimal Bayern, viel mehr wird es nicht werden, weil eben auch wirklich attraktive Heimspiele dabei sind. Vor allem zum Beispiel, ich glaube, Dortmund gegen Sevilla ist an dem Dienstag terminiert worden. Wirklich spannende Gruppen. Aber lass uns direkt mal reingehen. Leverkusen beispielsweise mit Club Brügge, Atletico Madrid und FC Porto.
Ja, auch eine sehr interessante Gruppe, denn ich würde Porto so ungefähr auf einem Niveau mit Leverkusen einschätzen, wo vielleicht Leverkusen noch so ganz knapp die Nase vorn haben könnte. Atletico ist wahrscheinlich so das Maß der Dinge in dieser Gruppe, wobei da natürlich auch interessant ist zu sehen, Diego Simeone spielt jetzt keinen schönen Fußball oder lässt keinen schönen Fußball spielen, sondern das ist effektiver Fußball, was aber wahrscheinlich auch gegen Leverkusen gut funktionieren kann. Wenn man Leverkusen nicht zum Spielen bringen kann, dann kann es eng werden. Aber auch die Bayern-Gruppe, also was für eine Todesgruppe, da gab es ja diese lustige Szene, bei der Auslosung wurde dann der Repräsentant von Pilsen, von Viktoria Pilsen eingeblendet, der konnte gar nicht mehr, der hat sich so totgelacht, weil tatsächlich Pilsen mit Barcelona, dem FC Bayern München und Inter Mailand in einer Gruppe ist, also mit drei Champions-League-Siegern. Hertha hätte sie nicht treffen können und also natürlich Bayern, viele schätzen sogar Bayern so stark ein, dass sie vielleicht sogar ein Wort um den Titel mitsprechen können. Und gegen Barcelona natürlich sehr interessant, das Duell direkt gegen Lewandowski, ne?
Genau, das Wiedersehen schon nach wenigen Monaten und auf jeden Fall eine hochkarätige Besetzung für das 16. Finale des Europa League-Wettbewerbs. So viel kann man auch schon mal sagen, weil es kommen ja nur zwei ins Achtelfinale der Champions League. In Gruppe D haben wir dann noch Eintracht Frankfurt, natürlich als Europa League-Sieger auch in Top 1 gewesen, deswegen relativ gute Lose bekommen. Tottenham Hotspur, ich glaube, das könnte so ein Amazon-Exklusivspiel sein. Das ist, glaube ich, auch auf den Dienstag terminiert worden. Marseille und Sporting Lissabon, die müssten ja, glaube ich, das K.O. von Dortmund letztes Jahr gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch da durchaus machbare.
Ja, also man muss natürlich immer im Hinterkopf haben, es gibt keine leichten Champions-League-Gruppen. Und da hat dann Frankfurt doch schon ein paar gute Lose bekommen. Ich meine, Das ist wirklich eine Gruppe. Ich würde Frankfurt zwar unter den Teams vielleicht sogar noch ganz leicht schwächer einschätzen, gerade auch, weil die Frühform jetzt noch nicht so stimmte. Vom Kader her muss man aber auch Frankfurt zutrauen, in dieser Gruppe weiterzukommen. Tottenham ist da, glaube ich, ganz leicht die beste Mannschaft in dieser Gruppe. Und dann geht der Kampf um die internationalen Plätze los. Ich meine, Top 3 wird definitiv das Ziel sein für die Eintracht, dass man dann zumindest mindestens in die Europa League kommt.
Genau, ja. Dann haben wir noch zwei weitere deutsche Mannschaften. Wir haben ja wirklich fünf Mannschaften dieses Mal dabei aus deutscher Sicht. Vorher noch die Gruppen ohne deutsche Beteiligung: Ajax, Glasgow Rangers, FC Liverpool und Neapel. Dann haben wir noch Chelsea, AC Mailand, Salzburg und Zagreb. Schachtel Donetsk wird zusammen mit RB Leipzig in einer Gruppe spielen. Dazu kommt dann noch Real Madrid und Celtic Glasgow. Ich würde sagen, zweimal Tradition. Einmal Tradition, einmal kriselnde Tradition und zweimal, noch andere Fußballvereine.
Ja, also in der Hinsicht, glaube ich, hat RB Leipzig auch da sehr viel Glück gehabt. Ich meine, Real wird, glaube ich, aus dieser Gruppe als Erstplatzierter gehen, aber gegen Donetsk und Glasgow hat da RB auch beste Chancen aufs Achtelfinale. Da sehe ich eigentlich relativ wenig Probleme.
Genau, dann hat man in Leipzig natürlich kurz nach dem Halbfinale gegen die Rangers jetzt das Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic. Das ist auch ganz lustig, dass man da sich da so wieder sieht. Und dem Gruppenphasengegner von letztem Jahr von Leipzig, dem gegenüber steht Dortmund jetzt. Also es gibt es nicht nur das Wiedersehen von Lewandowski in Barcelona gegen die Bayern, sondern auch das Wiedersehen von Erling Haaland im Signal Iduna Park mit Stehplatz Südtribüne in der Champions League. Denn der BVB ist zusammen mit Kopenhagen, FC Sevilla und Manchester City in der Champions-League-Gruppe.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich, also zumindest ist es ein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, mit Sevilla war Dortmund schon öfter in einer Champions-League-Gruppe oder zumindest ist man in der Champions-League sehr oft auf Sevilla getroffen. Und auch hier, ja, vom Team her ist hier Dortmund wahrscheinlich auf Platz 2 zu listen. Aber wir haben das Dortmunder Spiel bisher auch gesehen. Es ist effizient, man hat bisher, viele Punkte holen können in der Bundesliga, aber ansprechend war das noch nicht und Sevilla ist da definitiv auch ein Team, was man erstmal schlagen muss, wenn man weiterkommen will und da muss auch spielerisch dann natürlich einiges passieren.
Genau, andererseits könnte man flapsig jetzt sagen, damit FC Sevilla in den Lieblingswettbewerb noch reinkommt, muss Dortmund Zweiter werden, Kopenhagen wird Vierter, also kann Sevilla mit Platz 3 getrost in die Europa League wie gewohnt. Mal sehen, was da kommt, die Dortmunder haben uns ja auch schon letztes Jahr enttäuscht. Eine Gruppe ist noch übrig ohne deutsche Beteiligung, Gruppe H wird gebildet aus Benfica, Lissabon, PSG, die unter der Woche nur 1:1 gespielt haben, dank einem überragenden Alex Nübel und Kevin Volland, der sich verletzt hat bei der Torerzielung 1:1 gegen AS Monaco. Die treffen dazu noch auf Juventus Turin, also auch das wirklich eine interessante Gruppe mit drei großen Namen. Ja, ich freue mich auf Europapokal und die Abende werden auch jetzt zum Beispiel, wenn NFL wieder losgeht, Sonntagabend voll, Dienstagabend voll, Mittwochabend voll, Donnerstagabend voll, es geht wieder richtig in die Vollen. Dazu kommt dann noch diesen Mittwoch, 19.15 Uhr, eine Empfehlung auf Sport 1. Wir haben über Barcelona schon gespielt. Da spielen im Moment ganz viele ehemalige Bundesliga-Torschützenkönige und einer nicht. Und das ist Alex Meyer, der trainiert nämlich die U21 in Frankfurt und kriegt endlich sein Abschiedsspiel live bei Sport 1. Das ist vielleicht noch so eine kleine Empfehlung am Rande.
Ja, ist ja vielleicht auch noch ganz interessant, was der mittlerweile macht. Der ist, glaube ich, Co-Trainer in der zweiten Mannschaft von Frankfurt. Also ist immer bei der Eintracht unter Vertrag. Und ich glaube, was anderes will man sich bei ihm auch nicht vorstellen.
Genau, ich glaube, die beiden Trainer der Mannschaften, für die er dann jeweils eine Halbzeit spielen werden, sind Friedhelm Funkel und Armin Fee. Also gibt es ganz viele alte Gesichter, die man da wiedersehen kann. Ja, kommen wir zum aktuellen sportlichen Geschehen. Einiges ist passiert. Liverpool gewinnt zum Beispiel in der Premier League mit 9:0. Das gab es da auch noch nicht so häufig. Das Transferkarussell dreht sich weiter. Auch bei meiner Arminia zum Beispiel. Robin Hack bleibt wohl doch irgendwie. Krüger geht vielleicht doch. Und wir haben Freisel, ehemals Schalke, jetzt als neuen Torwart dazu Martin. Geholt. Kommen wir gleich noch, Martin, danke. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hudson Odoi geht wohl nach Leverkusen, wie ich das mitbekommen habe. Große Namen und tatsächlich der Trainer. Wir haben einen Trainerwechsel im deutschen Profifußball schon erlebt, auch bei Arminia Bielefeld. Der Nachfolger von Scherning in Osnabrück wird tatsächlich Tobias Schweinsteiger. Der wechselt vom 1. FC Nürnberg an die Bremer Brücke nach Osnabrück.
Interessanter Wechsel, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, aber endlich mal wieder ein Schweinsteiger im Profifußball.
So, einen Kalajdzic, den haben wir bald nicht mehr in der Bundesliga, der geht nach Wolverhampton und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das Geschehen der zweiten Liga. Ich mache es recht kurz, es gibt wieder spektakuläre Ergebnisse. Fortuna Düsseldorf gewinnt 4:0 gegen Jan Regensburg. Darmstadt-Heidenheim 2:2, da werde ich dann am Wochenende wieder berichten. Ich bin in Darmstadt und freue mich schon auf die Torhymne, aber eigentlich will ich nicht, dass sie so oft erklingt. St. Pauli 2:2 gegen Paderborn, KSC, Hansa Rostock 2:0, Nürnberg HSV 0:2. Kiel gegen Sandhausen 1:0, Hannover Fürth 2:1, Kaiserslautern gegen Magdeburg, Achtung festhalten, 4:4 und im Kellerduell, im Abstiegsduell Platz 17 gegen Platz 18, Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig gibt es das erste Mal 3 Punkte in einem Ligaspiel für Arminia Bielefeld seit Februar. 4:1 auf der Schüko Arena, ja, Braunschweig tut sich schwer nach dem Aufstieg in die zweite Liga.
Ja, so viel kann man sagen. Ich meine, man hat jetzt als Braunschweig 1 Punkt nach 6 Spielen, 15 Gegentore bereits und nur 3 Tore. Und ja, die Arminia konnte sich da natürlich jetzt erstmal so ein bisschen den Frust von der Seele schießen. Deshalb kam wahrscheinlich auch Braunschweig jetzt unter dem neuen Trainer gar nicht so schlecht. Ich meine, dann kam der Trainerwechsel vielleicht doch zu einem richtigen Zeitpunkt, wenn man so überlegt. Man hat einen Punkt gegen Heidenheim geholt, die wirklich gut in die Saison gestartet sind. Und jetzt gewinnt man gegen den jetzt schon abgeschlagenen Tabellenletzten Braunschweig deutlich mit 4:1. Und ich denke, vielleicht kann man sich dadurch jetzt auch so ein bisschen Selbstvertrauen schaffen.
Genau, Braunschweig hat ja auch wirklich einen schwachen Eindruck hinterlassen. Ich habe es mir in Stavelo am Freitagabend noch angeguckt. Gott sei Dank war das Internet recht gut, ich konnte es sehen. Du hast es ja auch gesehen, du warst mit mir zusammen in Heidenheim im Stadion. Siehst du denn jetzt irgendwelche Verbesserungen, die dem Bundesliga-Absteiger wieder ein bisschen nach oben helfen können? Der andere, Fürth, hatte ich ja eben gesagt, hat verloren. Also schlägt man sich als Arminia vielleicht doch ein bisschen besser als Kräuter Fürth.
Also ich fand es in der Hinsicht interessant. Ich bin mir sicher, dass erstmal euer neuer Keeper, Martin Freisel, denke ich, auch die Nummer 1 sein wird, auch ja. Wenn Capino zurückkommt, da gehe ich von aus.
Ich auch.
Auf der Linie ein guter Mann, hat uns, wie gesagt, auch einiges gesichert und auch einen großen Anteil daran, dass wir aufgestiegen sind, ohne Frage. Und dass man Robin Hack halten konnte, das hat man jetzt auch schon in den ersten Spielen gesehen. Selbst in den Spielen, in denen das gesamte Team nicht glänzen konnte, war er dennoch der beste Mann. Und umso wichtiger, dass man ihn jetzt hier halten kann. Wie gesagt, es geht jetzt nur darum, das Selbstvertrauen zurückzuholen. Weil ich meine, man hat jetzt die Abstiegssaison hinter sich, in der man dementsprechend natürlich auch ein angeknickstes Selbstbewusstsein hat, wenn man nicht viele Spiele gewinnt. Und dann wird man von 0 auf 100 in diese Zweitliga reingeworfen, was nie leicht ist. Und dementsprechend jetzt wichtiger Zeitpunkt für einen relativ hohen Sieg. Und ich bin gespannt, wie es jetzt nächste Woche geht.
Ja, also wirklich Befreiungsschlag, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Das waren die ersten Ligasiege seit Siegen gegen Leipzig und Frankfurt zum Beispiel. Muss man sich mal überlegen. Jetzt war es Eintracht Braunschweig. Lass ich mal so stehen und wir wechseln in die erste Fußball-Bundesliga. Da hatten wir am Freitagabend Freiburg, die ja auch ihr Europa League los unter der Woche bekommen haben, die zu Hause den VfL Bochum empfangen haben. Und da kann man sagen, ja, die berühmte zweite Saison schlägt wohl jetzt dann doch zu, leider an der Kastorper Straße. 0 Punkte nach 4 Spielen, eine 1:0 Niederlage im Ländle.
Ja, und das war ja auch wirklich fast schon Novum, weil Freiburg hat 90 Minuten lang das Spiel gemacht und Bochum hat da wirklich verdammt viel Glück gehabt, dass es nicht höher ausgeht. Ich meine, 29 Schüsse von Freiburg sprechen eine deutliche Sprache. Am Ende war es aber dennoch Vincenzo Grifo, der das einzige Tor macht in der 48. Minute und damit die nächsten 3 Punkte für Freiburg holt, die jetzt nach 4 Spielen bereits 3 Siege auf dem Konto haben und da geht die Saison ähnlich weiter, wie die letzte aufgehört hat, ähnlich wie bei Union Berlin.
Genau, Union Berlin, das ist dann ein Spiel am Samstagnachmittag gewesen und auch gleichzeitig das mit Torreichste. Sonntag kommt auch noch eins mit 4 Toren, allerdings sind die da ein bisschen besser verteilt. Bei Union war es nämlich ein 1:6 gegen den FC Schalke 04 in der Veltins-Arena, Benni.
Ja, die Gegentore sind sehr unglücklich gefallen. Man lag zur Halbzeit 1:3 hinten, unter anderem dadurch, dass man ein doofes, abgefälschtes Tor bekommen hat, von einem harmlosen Schuss eigentlich von Geraldo Becker zum 1:2, dann ein Sonntagsschuss zum 1:3 kurz vor Halbzeit, das waren schon keine guten Vorzeichen und genauso ging es dann in der zweiten Halbzeit auch weiter. In der ersten Halbzeit war Schalke sogar die bessere Mannschaft, das muss man wirklich sogar sagen, ganz leicht. Und dann die zweite Halbzeit, dann ist man dann halt einfach zusammengebrochen. Wie gesagt, dieser Schock, dieser Nackenschlag kurz vor der Halbzeit mit dem 1:3, mit diesem Sonntagsschuss von Yannick Haberer. Und dann geht es am Ende ganz schnell. Sven Michel, keine Ahnung, ich glaube, kurz vor Schluss ist eingewechselt, macht dann in der 87. und 90. Minute dann noch sogar einen Doppelpack. Ist hart, man hat aber schon, also man hat 2 Punkte gegen Wolfsburg und Gladbach geholt, die beide, glaube ich, Ambitionen haben und der richtige Richtwert war jetzt auch nicht Union Berlin. Vom Kader her kann man, glaube ich, sagen, dass die auch spielerisch, gerade im Umschaltspiel, zu den besten Teams der Liga gehören. Die Punkte muss man gegen die unteren Teams holen. Das habe ich auch schon vor der Saison gesagt. Jetzt geht es als nächstes gegen Stuttgart. Danach kommt auch, glaube ich, schon Bochum. Solche Spiele sind dann ganz wichtig, um natürlich dann auch wichtige Siege zu holen.
Da kann ich dir aus eigener Erfahrung auf absolut nur zustimmen. Und wenn man sich auf die Tabelle jetzt mal einen Blick wirft, muss man auch sagen, du hast eine Mannschaft mit Ambitionen angesprochen. Wenn wir jetzt auf ein weiteres Samstagnachmittagsspiel gucken, RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Leipzig gewinnt relativ ungefährdet mit 2:0 gegen die Mannschaft aus Wolfsburg, die aber mit gleich vielen Punkten einen Platz vor Schalke in der Tabelle stehen und mit Mannschaft mit Ambitionen und Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, keine Mannschaft dazwischen ist, muss es bei einer irgendwie nicht nach Plan laufen. Das kann man festhalten. Mainz 05, 0:3 gegen Leverkusen, die ja doch so ein bisschen jetzt das Ruder rumgerissen haben nach 3 punktlosen Spielen jetzt den ersten Sieg eingefahren. Hoffenheim auch richtig gut unterwegs hinter Freiburg auf Tabellenplatz 4 mit einem 1:0 gegen den FC Augsburg, der weiterhin bei 3 Punkten steht. Und Borussia Dortmund gewinnt ja knapp mit einem Kopfballtor durch Anthony Modest mit 0:1 im Berliner Olympiastadion.
Na siehst du, dann macht Anthony Modest zumindest auch mal sein erstes Tor. Bisher noch relativ blass gewesen, aber jetzt macht er endlich seine erste Bude. Das wird auch wichtig natürlich, gerade weil ja auch Adeyemi, glaube ich, nicht fit ist gerade. Der wurde dann wieder ausgewechselt, weil er irgendwas am Knöchel hat. Da kann man dann auch wieder darüber nachdenken. Es hieß schon vorm Spiel oder ein paar Tage vorm Spiel, ja, er hat was Leichtes, irgendwas am Fuß, was aber nichts Schlimmes ist, aber dann wird er direkt von Anfang an gebracht. Aber naja, was soll man dann sagen? Wenn er immer noch was am Fuß hat, warum geht man dann dieses Risiko ein, gerade wenn man so ein wichtiger Spieler dann ist? Naja, aber am Ende wieder 3 wichtige Punkte. Man hat sich wieder schwer getan, auch gegen die Hertha, die übrigens auch jetzt, glaube ich, nur einen Punkt hat, ne?
Ja.
Und ja, das, ich habe schon eben gesagt, bei der Gruppe der Champions League, das ist eine schwierige Saison, aber jetzt gewinnt man immerhin diese Spiele. Und vielleicht ist gerade das auch wichtig, um in die Saison so zu finden erstmal.
Genau, Dortmund jetzt mit 9 Punkten nach 4 Spielen. Wir haben natürlich noch das typische Topspiel am Samstagabend gehabt mit einem Bundesliga-Rekord. Jan Sommer, der Gladbacher Torhüter, mit 19 Paraden aufs Tor der Gladbacher gefeuert. 20 Torschüsse, einer ging rein. Für die Bayern recht spät allerdings, weil Gladbach lange geführt hat. Und ja, am Ende den Bayern so ein bisschen der neue Angstgegner. Das hat man ja vor dem Bundesliga-Öffnungsspiel aus Sicht von Eintracht Frankfurt gesagt. Aber ich finde, bei Gladbach ist das Attribut Angstgegner der Bayern eher zuzuschreiben. Gladbach jetzt also mit Tabellenplatz 6, ein Punkt gegen die Bayern, die das erste Mal in dieser Saison nicht gewinnen.
Ja, ganz genau. Und also spielerisch kann man, glaube ich, Bayern keinen Vorwurf machen. Das einzige Ding ist die Chancenverwertung. Aber da hat Gladbach einfach einen Teufelskerl zwischen den Pfosten stehen und man kann von Glück reden, dass er ja wahrscheinlich bleiben wird. Das ist ein ganz wichtiger Mann, ich sag's immer wieder. Dass jetzt zwischen den Pfosten in dieser Saison wieder alles läuft bei Gladbach, wird einen Anteil daran haben, dass man eine gute Saison spielt. Ich meine, der Start war jetzt wirklich vielversprechend. Man hat jetzt 8 Punkte nach 4 Spielen, hat noch kein Spiel verloren. So kann man in eine Saison starten als Mittelklasse-Team aus der Vorsaison.
Genau, am Sonntag haben wir dann wie immer noch ein Spiel gehabt, bei dem irgendwie tote Hose ist. 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart 0:0. Und wir haben noch ein Spiel mit richtig Furore, auch 7 Tore. Werder Bremen nach dem 3:2 in Dortmund natürlich. Nach dem 3:2 in Dortmund jetzt mit einer Niederlage gegen den Europa-League-Sieger. 2:3 nach Halbzeit und 3:4 am Ende für Eintracht Frankfurt im Weserstadion. Das war wirklich spektakulär.
Ja, und ich bin wirklich auch überzeugt davon, wie stark Bremen wirklich eingespielt ist. Die haben dann auch ihren Kader größtenteils zusammenhalten können. Das konnte Schalke leider nicht als Aufsteiger. Man hat eben große Leistungsträger verloren. Jetzt auch noch Ciao übrigens, das habe ich eben gar nicht angesprochen, der wohl zu AC Mailand wechselt. Itakura hat man verloren und. Da sind einige, Chulinov noch, da sind einige weggefallen. Bremen hat den Kader soweit, wie es geht, zusammengehalten. Durch gute Spieler ergänzt, wie Amos Pieper zum Beispiel. Und
Bricht mir nicht das Herz.
Es tut mir leid. Aber es läuft sehr gut und das hat man auch von der mentalen Stärke her gesehen. Ich meine, man geht in der 2. Minute durch übrigens Mario Götze, durch sein Debüttor bei Frankfurt, in Rückstand und dreht das Spiel aber bis zur 17. Minute. Anthony Jung und Leonardo Bittencourt. Und dann macht auch noch Randall Kolo Muani, der neue Stürmer, das 2:2. Und dann Lindström So in 39. 48. Minute. Und kurz vor Schluss, in der 2. Minute in der Nachspielzeit, kommt dann noch der Anschlusstreffer durch Niklas Füllkrug durch einen Elfmeter. Da hat man dann kurz gedacht, oh, wackelt jetzt Frankfurt nochmal. Aber es war einfach ein sauunterhaltsames Spiel. Wenig Leerlauf. Und so ein Bundesligaspiel wünscht man sich gerade am Sonntag, weil da, glaube ich, viele dann doch lieber nicht einschalten, weil dann doch auch die Ergebnisse gar nicht so spannend wirken.
Genau, aber das Gegenteil wurde bewiesen und die Bundesliga macht natürlich weiter Spaß. Der Meisterschaftskampf ist wieder offen. Union punktgleich mit den Bayern, also es geht weiter am kommenden Wochenende. Wir werden wieder drüber sprechen. Natürlich dann auch mit dem Auslosungsergebnis der 2. DFB-Pokalrunde. Die sollte es ja dann auf jeden Fall auch geben. Ich habe noch einen Tipp für euch. Der Bayerische Rundfunk hat eine 17-teilige Doku-Serie zu den Olympischen Sommerspielen 1972 mit allem drum und dran, also von Freudentränen über Tränen der Trauer ob des Terroranschlags im Olympischen Dorf und des Geiseldramas dann am Flugfeld in Fürstenfeldbruck wirklich gut aufbereitet. Ich werde mir auf jeden Fall alles anschauen und denke, das ist auf jeden Fall ein Teil deutscher Sportgeschichte, der natürlich auch Anlass gibt über aktuelle Debatten, ob eine Olympia-Austragung in Deutschland dann eine gute Idee ist. Sicherlich empfehlenswert, das kann ich euch ans Herz legen, zu finden in der ARD-Mediathek.
Ja, klingt sehr gut und vor allem sehr lang und ausführlich. Aber ich finde es auch gut, dass das jetzt endlich mal noch ein bisschen intensiver thematisiert wird, weil, glaube ich, gerade die jetzige Generation, die so ein bisschen mit dem heutigen Sport aufwächst, davon noch gar nicht so viel erfahren hat. Dementsprechend tolle Sache vom BR.
Genau, absolut. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Schreibt uns gerne at onthepitch_pod, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Mitteilung, wie auch immer. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.